NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute hören wir die 8. von 10 Folgen aus dem Roman Schnellleben von Brigitte Giraud in der Übersetzung von Michael Kleeberg. Manchmal kommt es nur auf Bruchteile von Minuten an und das Leben hätte eine andere Richtung genommen. Das ist das Thema dieses Buches. Die Autorin spielt durch, was hätte geschehen müssen, damit ihr Mann Claude nicht vor 20 Jahren bei einem Motorradunfall ums Leben kommt. Er war mit einer hochmotorisierten Rennmaschine der Marke Honda unterwegs, die Girauds Bruder gehörte. Er ist damit zu seiner Arbeit als Leiter der Mediathek der Stadt Lyon gefahren, wo er die Musik seiner Zeit, also Chanson und Pop am Ende der 90er Jahre abhört, katalogisiert und auch Kritiken darüber schreibt. Wir befinden uns im Kapitel »Wenn Claude, bevor er das Büro verließ, Don't Panic von Coldplay gehört hätte«. Nicht Dirge von Death in Vegas. Es liest Melanie Straub.
Es war ein Dienstag. Die Wanduhr in der Mediathek zeigte kurz vor 16 Uhr. Auf dem Schreibtisch warteten noch einige CDs darauf, für ein letztes Durchhören in den Player gesteckt zu werden. Alain Bashung, Daft Punk, Coldplay, Death in Vegas, Placebo, Radiohead, Massive Attack. Claude hatte ein Auge auf der Uhr. Er musste ein letztes Lied auswählen, eins, das nicht zu lang war, bevor er das Büro verließ, sich diskret davonmachte und den Kollegen, die er im Blick hatte, kurz zuwinkte. Eins noch for the road. Der Ausdruck ist mir nie so passend vorgekommen. Eins, dass es ihm erlauben würde, rechtzeitig aus der Mediathek rauszukommen, um nicht verspätet vor der Schule aufzutauchen, wo sein Sohn auf ihn wartete, wo sein Sohn eben nicht auf ihn wartete. Er war ein Experte in dieser Routine, die jedermann praktiziert. Letzte Mail, letzter Anruf, der letzte Kunde. All diese Dinge, die man mit einem Blick auf die Zeit tut, die sie in Anspruch nehmen. Im Bewusstsein natürlich, dass alles doch am Ende auf eine Verspätung hinausläuft, dass sich jedes Zeitpolster in eine Verspätung verwandelt. Denn es ist ein ehernes Gesetz, dass die Arbeitszeit und vor allem seit dem Aufkommen der E-Mails, die 1999 noch eine Seltenheit waren, über die Ufer tritt, wie ein Fluss bei Hochwasser, dass sie keine Pause duldet, keine verbummelte Minute. Vor allem nicht dann, wenn man den Tag abschließen will und es immer noch etwas Dringliches zu erledigen gibt, wo man noch ein Wunder tun muss und eine Verabredung verschieben. Und dann klingelt unvermeidlich nochmal das Telefon. Mit anderen Worten, man hat nie jemanden zu früh aus dem Büro gehen sehen. Das gibt es nicht. Selbst in gewissen Abteilungen des öffentlichen Dienstes nicht. Das kürzeste Stück war Don't Panic von Coldplay. 3 Minuten 27. Gerade erst erschienen und in dem Karton, den der Schallplattenhändler aus der Rue Mercier gerade geliefert hatte. Aber Claude hatte Lust, Dirge von Death in Vegas zu entdecken und nie erfahren, dass der Song ein paar Monate später für die superkultige Levi's-Werbung genutzt werden würde, das 5 Minuten 44 langläuft. Ein Dilemma von 2 Minuten, über das er sich den Kopf zerbrechen musste. Mit anderen Worten, gar nichts. Eine solche Kleinigkeit eher zum Lachen. Und was sind schon 2 Minuten gemessen an einem Leben oder auch nur an einem Tag? 2 Minuten, dann kürzt man das Stück eben ab oder fährt auf dem Rückweg ein bisschen schneller, obwohl es in der Stadt bei all den Ampeln nichts bringt, sich zu beeilen. Claude wusste das. Er war lange genug mit dem Fahrrad gefahren, seinem Fahrrad, das immer noch bei mir im Garten steht, und hatte festgestellt, dass er, egal ob mit Motorrad oder Fahrrad, die gleiche Zeit brauchte, abgesehen von dem Anstieg zum Schluss. Da musste er die Arschbacken zusammenkneifen. Ein Ausdruck, den er liebte und der aus dem saftigen Ton kam, in dem seine Familie redete, die seit der Ausbürgerung aus Algerien von Stadt zu Stadt gespült wurde. Aber diesmal wäre er auf der Honda 900 in weniger als einer Viertelstunde dort. Und selbst wenn er erst ankäme, nachdem die Schulglocke geläutet hatte, wäre es kein Drama. Es passierte allen Eltern mal unter den Letzten zu sein. Ich erwähnte das ja bereits. Jedenfalls denen, die arbeiteten. Man wusste, dass irgendeine andere Mutter oder ein Vater aufpassen würde. Kein Kind blieb je allein auf dem Trottoir zurück. Trotzdem hatte man natürlich Angst. Und es war einem auch ein wenig peinlich. Beim nächsten Mal würde man den Gefallen erwidern. Ich darf bei dir zu Abend essen, du darfst bei mir spielen. Claude entschied sich also für Dirge. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich da nicht ganz sicher bin. Ich halte mich an das, was mir Eric erzählt hat, der in ein paar Metern Entfernung arbeitete und gesehen hatte, wie Claude das Album wieder in die Hülle steckte. Ich stelle Hypothesen auf, um dieses schwarze Loch damit zu überdecken, in das ich jedes Mal falle, wenn ich versuche, mir diesen letzten Tag auszumalen. Dirge war also seine Wahl, um ein wenig in Verspätung zu geraten und damit den kleinen Adrenalinschub zu verursachen, der die Würze unseres Lebens ist. Normal. Die Zeit des Menschen ist die seiner Verspätungen. Und ich möchte hinzufügen, falscher Zündzeitpunkt. Ich habe Dirge monatelang in Endlosschleife gehört, denn ich bin diesem Stück verfallen und vielleicht mehr. Und dieser englischen, von Richard Fearless gegründeten Gruppe. Ich kenne jede Sekunde dieses stechend schmerzlichen Liedes, das mit Gitarren und einer Frauenstimme einsetzt, dann sanft in den Rhythmus fällt, sich mit dem Einsatz eines verzerrten Synthesizers entfaltet, weiter anzieht, sobald eine etwas dreckige Gitarre auftaucht, unterstützt vom Schlagzeug, das fast den ganzen Vordergrund einnimmt. Ich habe jede der zusätzlichen Schichten in meinem Fleisch gespürt, in denen die paar sich wiederholenden Noten F, E, D, F, C, D verstärkt und intensiviert werden, die ihnen einen Körper verleihen und eine Intensität aufbauen, der man unmöglich widerstehen kann. Ich fordere jeden heraus, Dirge vor dem Ende mit der Pausetaste unterbrechen zu können. Ich habe mir immer gesagt, das wäre, als wolle man eine sich steigernde sexuelle Erregung unterbrechen, als schalte man das Licht ein, gerade wenn der Höhepunkt kommt. Man ist ein Teil der Sättigung, des Bebens. Die Noten werden gehalten, zurückgehalten, steigen stufenweise an, nehmen einen mit, immer weiter fort in süchtiger Ruhe. Der Fluss will psychedelisch sein und zugleich punkig. Er umgibt einen wie Watte, in deren Tiefen man sich sinken lässt, in der Hoffnung, nie wieder aufzutauchen. Es tut sowas von gut. Und genau das ist das Problem. Geh jetzt. Schalt es aus. Lass dich nicht einspinnen. Nimm deinen Kram und hau ab. Ich frage mich, was Claude über den Song geschrieben hätte, wenn er etwas für die Zeitung hätte machen müssen. Wie er dieses Stück von 5 Minuten 44 in Angriff genommen hätte, das keinen anderen Text hat als la la la, la la la. Er gab regelmäßig zu, dass es eigentlich unmöglich sei, über Musik zu schreiben. Und er konnte es kaum glauben, wenn er dann solch ungeheuer inspirierte Texte von Greil Marcus oder Lester Bangs las, dieser legendären amerikanischen Rockkritiker, die der Rockmusik ihren Adelstitel verliehen haben. Ich gebe zu, dass ich diese paar Zeilen eben geschrieben habe, um ihn zu überraschen. Ein letztes Mal. Es wäre so schön, wenn er wenigstens darüber lächeln würde. Über diesen emsigen Ernst, mit dem ich da rangehe. Und diese dick aufgetragene Überzeugung. Claude schrieb gut. Er hatte dieses Talent und es betörte mich. Er bot mir manchmal an, seine Artikel durchzulesen, wenn er sich nicht sicher war, ob alles klar rüberkam oder wenn er sich fragte, ob eine etwas starke Metapher angebracht wäre. Er tippte abends in der Wohnung auf einer elektronischen Schreibmaschine, Canon S50. Ich glaube, Danach druckte er aus und nahm das Papier mit in die Redaktion. Lange lagen irgendwelche Floppy-Disks unten in Kartons, bevor ich mich traute, sie zu öffnen. Aber das war vermutlich erst später, als Claude sich seinen ersten PC gekauft hatte. Mir gerät mittlerweile alles durcheinander. Es war 15.55 Uhr, als Claude sich endlich Richtung Ausgang verdrückte. Er hatte sich nicht die Zeit genommen, sich von den Kollegen zu verabschieden, die seine notorischen Verspätungen kannten und ihm nicht böse waren, wenn er an zwei Tagen in der Woche vor ihnen ging. Lederjacke überziehen und die Tür aufstoßen waren eine Bewegung. Ich sehe ihn vor mir, wie er Rucksack, Schlüssel, Helm und Handschuhe zugleich in den Händen hielt und versuchte, nichts fallen zu lassen und zugleich einen Finger frei zu haben, mit dem er auf die Aufzugtaste drücken konnte, um hinunter ins Erdgeschoss zu kommen. Er betete, dass der Aufzug nicht wie so oft mehrere Minuten brauchen würde, um anzukommen. Er durfte auf keinen Fall in einer der oberen Etagen blockiert werden, beispielsweise bei den Altbeständen, wo Guy arbeitete, mit dem er zu Mittag gegessen hatte und der mir später das letzte Essen in allen Einzelheiten schilderte und noch mehr, wovon ich nichts wusste. Claude war jetzt also im Erdgeschoss und verabschiedete sich vom Pförtner, der vermutlich auf die Honda aufgepasst hatte. Das habe ich nicht auch noch nachgeprüft. Und der zusah, keine Ahnung, ob beeindruckt oder zweifelnd, wie Claude dieses Monstrum von einem Motorrad anwarf, die elektronische Zündung bediente, nachdem er den Helm übergezogen und den Rucksack auf seinem Rücken befestigt hatte. In dem fand ich übrigens, als man mir seine Sachen zurückgab, die große stählerne Anti-Diebstahl-Kette, die CDs von Coldplay und Massive Attack, zwei Stups- und Steppke-Comics, die er für seinen Sohn ausgeliehen hatte, und eine der Juni-Ausgaben von Les Inrecutibles, deren Titelbild der Film von Larry Clark zierte, Another Day in Paradise, der gerade in die Kinos kam. Er ließ den Motor aufheulen, indem er am Gasgriff drehte, allerdings noch im Leerlauf, und zeigte damit dem Pförtner hinter seiner Glasscheibe oder vielleicht angesichts des warmen Juniwetters auch auf der Türschwelle, dass er Eier hatte und dass er es auch krachen lassen konnte, dass er nicht auf Musik beschränkt war. Er konnte auch was anderes sein als ein Intellektueller, der in einer Bibliothek arbeitet. Er konnte mit dem Mann aus der Pförtnerloge auf Augenhöhe kommunizieren, der vermutlich nicht die gleiche Musik hörte wie er und nicht die gleichen Bücher las, sondern seine Tage vor einem kleinen Fernsehapparat verbrachte, der oben an der Wand festgeschraubt war und auf den er mit dem Kopf im Nacken starrte, was ihm vermutlich die Wirbel einklemmte und chronische Schmerzen verursachte. Claude drehte das Gas noch zwei-, dreimal auf, während er die 183 Kilo schwere Maschine hin und her zu rangieren und in Fahrtrichtung zu bringen versuchte. Dann stellte er noch einmal sicher, dass er nichts vergessen hatte, nickte dem Pförtner zu, der ihm mit dem Daumen nach oben antwortete. Bis morgen. Ciao, amigo, bis morgen. Es war genau 16 Uhr, also doch fast noch vor der Zeit. 21. Wenn Claude nicht seine 300 Francs im Geldautomaten der Société Générale vergessen hätte. Aber doch nicht so sehr vor der Zeit, denn Claude musste einen ungewöhnlichen Zwischenstopp einlegen und dafür leicht von seiner Route abweichen. Guy hat mir ein paar Wochen nach dem Unfall diese Anekdote berichtet, die ich nicht richtig einzuordnen wusste. Claude hatte Geld geholt, bevor er mit Guy im Tout va bien zu Mittag aß, einem Restaurant an der Ecke Cour Lafayette, das mittlerweile geschlossen ist, und hatte die 300 Francs im Automaten der Société Générale vergessen. Es war ihm in dem Moment aufgefallen, als er Tagesgericht und Kaffee bezahlen wollte. Er hatte es Guy gesagt, der sich amüsierte. Denn es war allgemein bekannt, dass Claude ständig etwas vergaß oder verlor, wie zum Beispiel die Schlüssel der Abteilung. Das war der Running Gag. Das mit den Schlüsseln für die Ausleihe. Kunden stauten sich dann ab und zu in der Halle und warteten darauf, dass die Türen sich endlich öffneten. Claude hat schließlich mit seiner Carte Bleue gezahlt, weil er gegen Ende des Monats seine Restaurantchecks aufgebraucht hatte, nachdem er alle Taschen seiner Jacke durchsucht hatte, die er nie ablegte, auch mitten im Sommer nicht. Denn in dieser Jacke trug er eben alles mit sich, was ihm wichtig war. Brieftasche, Bargeld, die diversen Schlüsselbünde, seine Sonnenbrille und wer weiß was noch. Es gab noch einen weiteren Grund, warum er seine Lederjacke selten auszog. Den hatte er mir eines Tages gestanden, als ich ihn halb damit aufzog. Da er nicht sehr kräftig gebaut war, fühlte er sich verletzlich. Und wahrscheinlich auch außerhalb des Kanons der Klischeevorstellungen, nach denen Männer einen kräftigen und muskulösen Oberkörper haben sollten. Dabei war es gerade das, was ich liebte. Diese zierliche Figur, dieses scharfe Profil, diese kantige Schönheit. Nach dem Verlassen des Tout va bien wollte er noch bei der Bank vorbei, aber das war zu knapp. Also würde er gegen Ende des Nachmittags auf dem Rückweg auf einen Sprung dort vorbeischauen. Es war 4 Uhr und Claude musste noch diesen Umweg machen, bevor er seinen Sohn an der Schule abholte. Das würde ihn ein paar Minuten kosten. Die Société Générale befand sich in einer Querstraße, zwar als Einbahnstraße in Gegenrichtung, aber weniger als 300 Meter entfernt. Ich habe das gerade nachgeschaut. Er parkte zwischen 2 Autos und achtete darauf, den Helm abzunehmen, bevor er an den Schalter trat, um den Angestellten nicht zu erschrecken, der nach seinem Klingeln die automatische Sicherheitstür öffnen musste. Ein junger Mann im kurzärmeligen Hemd empfing ihn. Dieselbe Art Mann, die auch Claude mit 20 gewesen war, woran er vermutlich mit Schrecken zurückdachte. Der junge Mann sah ihn mit einem Lächeln an, das umso verzerrter wurde, als Claude keine Witze machte. Völlig offen, naiv und vertrauensvoll hoffte er, der Automat habe seine Scheine geschluckt, bevor irgendjemand anders sie sich nahm. Und die Bank werde ihm sein Geld auf Treu und Glauben aushändigen. Er musste ein Formular ausfüllen, das ihn zwang, lange Minuten vor der Scheibe des Schalters auszuharren, seine Kontonummer, seine Bankleitzahl, seinen Filialcode zu finden, sein Scheckheft in seinen Taschen zu suchen, um all diese Zahlen, die er nicht auswendig kannte, vor Augen zu haben. Dann mit einem Kugelschreiber, der nicht funktionierte, aufschreiben, noch einmal neu beginnen, weil er sich in der Anzahl der Nullen vertan hatte, und dann warten, dass der Bankangestellte, der mittlerweile von einem Telefongespräch in Anspruch genommen war, sich ihm wieder widmete. Der Angestellte musste das Formular entgegennehmen, einen Stempel draufsetzen, einen Durchschlag für den Kunden abreißen und den Vorgang verbuchen. Das alles brauchte länger als vorgesehen und verspätete Claude, der bis dahin gut in der Zeit gewesen war. Aber wegen dieser Formulargeschichte war er jetzt in Verzug und spürte dieses leichte Ziehen im Magen, das ihm deutlich machte, er müsse nun ohne weiteren Aufschub los, denn er besaß keinerlei Zeitpolster mehr. Ich habe nie erfahren, ob Claude nun eigentlich dort direkt am Schalter sein Geld bekommen hat im Austausch für dieses Papier, das er ausgefüllt hatte und das auf Treu und Glauben bestätigte, er habe die 300 Franc, die der Automat ein paar Stunden zuvor ausgespuckt hatte, nicht erhalten. Denn unter den Sachen, die mir von der Intensivstation des Krankenhauses zurückgegeben wurden, befand sich keine einzige Banknote. Und da ich damals von diesem Zwischenfall nichts ahnte, wäre ich nicht auf den Gedanken gekommen, etwas zu reklamieren, ebenso wenig, wie ich mich getraut habe, nach seiner Uhr zu fragen. Aber selbst wenn ich etwas gewusst hätte, bin ich mir nicht sicher, dass ich die Energie aufgebracht und den Mund geöffnet hätte, um zu protestieren oder Zweifel anzumelden. An so viel erinnere ich mich. Ich bin nicht sicher, dass Claude den Zwischenstopp bei der Bank gemacht hat, wie er es Guy angekündigt hatte. Vielleicht war er auch der Ansicht, es sei bereits zu spät dafür. Ich habe keinen Beweis und das Ganze hat auch keinerlei Wichtigkeit. Ich habe auch nie daran gedacht, nachzuprüfen, ob die 300 Franc von seinem Konto abgebucht worden sind. Dabei hatte ich die PIN. Ich erinnere mich sogar noch. 2, 5, 9-9. Ich hätte die Information also sofort abrufen können. 2-5-9-9. Ich hätte auch auf dem Kontoauszug nachsehen können, der in den ersten Julitagen im Briefkasten lag. 22. Wenn die Ampel nicht auf Rot gesprungen wäre. Claude verließ also eilig die Société Générale und reihte sich in den Verkehrsstrom ein, der auf den Boulevard des Proteaux mündet, der seinerseits zum Boulevard des Belges führt, entlang des Parc de la Tête d'Or, wo sich luxuriöse Stadthäuser und Villen aneinanderreihen und wo es weit und breit weder einen Bäcker noch ein Eckcafé gibt. Er fuhr in gemäßigtem Tempo, ganz anders als bei dem Versuch, den er an diesem Morgen auf der Stadtautobahn gestartet hatte. Das habe ich noch nicht erwähnt, ich hätte sonst den Faden verloren und außerdem war ich einfach noch nicht so weit, es hinschreiben zu können. Und bei dem er Geschwindigkeit, Straßenlage, Bremsen und nicht zuletzt seine eigene Fähigkeit getestet hatte, zum ersten Mal in seinem Leben einen so kraftvollen Boliden zu meistern. Guy hat mir das nach dem Unfall gestanden, dass Claude an dem Morgen, nachdem er die Honda im Haus der Merciers, oder besser gesagt seinem Haus, geholt hatte, wissen wollte, was in der 900 CBR steckte. Denn auf der Stadtautobahn, auf dem Stück ohne Radarkontrolle vor Vaux-au-Velin, hatte er sie auf 200 Stundenkilometer hochbeschleunigt. Er musste auf seiner linken Spur im Außenspiegel der Autofahrer aufgetaucht sein wie eine Rakete. Gab es denn an dem Morgen gar keinen Stau? Damit gab er an, als er zur Arbeit erschien. Er hatte an die Wildheit seiner Jugend angeknüpft. Er hatte diesen dunklen Bereich in ihm gekitzelt, dort, wo vermutlich noch, seit er in seiner Kindheit aus dem umkämpften Algerien gerissen worden war, eine tiefe Wut schlummerte. Vielleicht hat er auch jenen Satz Lou Reeds mit jeder Faser erleben wollen, dieses »Live fast, die young«, wobei ich natürlich keine Ahnung habe. Vielleicht mit diesem halb engelhaften, halb dämonischen Grinsen im Mundwinkel, ein Lächeln zum Niederknien. Ich sehe es noch vor mir, dieses verzerrte Grinsen, das mich verrückt nach ihm machte und danach nur noch einfach verrückt. Wenn ich darüber nachdenke, dann war diese Beschleunigung auf der Stadtautobahn schon das Mindeste, was er tun musste. Er konnte sich diese Honda ja schlecht ausborgen, nur um darauf zur Arbeit zu rollen, die Auspuffgase der Busse einzuatmen und an jeder Ampel halten zu müssen. Er konnte es sich doch nicht nehmen lassen, den Motor einmal voll aufzudrehen, zu hören, wie er aufheulte und diesen quasi Atomreaktor zwischen den Schenkeln zu spüren, der einen mit Lichtgeschwindigkeit nach vorn katapultiert. Aber jetzt war das auch gut. Er fuhr heimwärts nach seinem Arbeitstag, war wieder in seiner täglichen Routine und schon damit beschäftigt, was er bei seiner Ankunft tun würde. Und zufrieden wie immer, wenn man einen Arbeitstag hinter sich hat. Wieder zu Hause sein, in seinem intimen und privaten Leben, zurückgezogen und geschützt und ohne einen einzigen Zeugen für die bewusste Regression, die einsetzte, sobald die Tür hinter ihm ins Schloss fiel. Die Côte d'Or-Schokolade, die er im Stehen vor dem Vorratsschrank isst, die Ovomaltine-Riegel, die er im Viererpack kaufte, die Milch, die er vor dem Kühlschrank hockend aus der Flasche trinkt, die Schuhe, die er gegen Pantoffeln tauscht und die dem Rock'n'Roll-Typen mit einem Schlag ein etwas weniger angesagtes Aussehen verleihen. Der Rucksack, den er öffnet und aus dem er die Alben zieht, die er gleich auf den Plattenspieler legen wird. Und das Buch, die Verschwörung der Idioten, das ihm Guy empfohlen hatte und das ich auch in seinem Rucksack fand. Jetzt war der Tag zu Ende. Er kam von der Arbeit zurück und alles würde sich entspannen. Er würde das Motorrad zurückbringen und endgültig und unwiderruflich an seinem Pfosten festketten. Ich denke an dieses sehr angefressene Chanson von Dominique A., Le Travail, die Arbeit, auf dem Album La Mémoire Neuve, das er tagsüber vielleicht gehört hatte und nach dessen tieferem Sinn ich so lange gesucht habe, bis er endgültig daraus verschwunden war. Ich kam zurück von der Arbeit und niemand wartete auf mich. Die Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache. 2 von 3 schweren Verkehrsunfällen finden auf den vertrauten Strecken zwischen Zuhause und Arbeit statt. Auf diesen kurzen, ewig wiederholten Strecken, die man für ungefährlich hält, weil man sie in- und auswendig kennt. Das würde so viel heißen wie, dass gerade die Abwesenheit von Abenteuern mörderisch ist, dass die Abwesenheit von Risiken das größte Risiko ist. Als ich übrigens am Abend bei meiner Rückkehr aus Paris von dem Unfall erfuhr, habe ich keine Sekunde gedacht, es könne etwas Ernsthaftes sein, als wäre es undenkbar, dass eine Routine zu einem solch dramatischen Ausgang führt. Egoismus und Trivialität hatten sofort Oberwasser. Ich dachte, ehrlich, einen Verkehrsunfall bauen, wo der Umzug direkt bevorsteht, das war nicht gerade intelligent. Das wird alles nur noch komplizierter machen. Ich war richtig gehend genervt. Claude hatte immer Motorräder besessen. Seit seiner ersten Yamaha 125, als er 18 war und noch bei seinen Eltern in der Sozialbausiedlung von Rieux-la-Pape wohnte. Das war die Zeit, als ich ihn kennenlernte und er vor unserem Haus vorfuhr, tief in die Kurve gelegt und dabei vom Gas gehend, um es dann wieder brüllend aufzudrehen, zweifelsohne, um mich damit zu beeindrucken. Wusste er, dass ich, angelockt vom Lärm des Motors, ans Fenster meines Zimmers stürzte, was ich ihm nie gestanden habe? Danach eine extrem rassige Kawasaki 650, die ihm am helllichten Tag vor dem Lyoner Opernhaus geklaut wurde, in der schmalen Straße, in der wir unsere erste Wohnung gemietet hatten, aus der wir dann vertrieben wurden. Und dann die Yamaha 500 XT, den großen Einzylinder, die er liebte und auf der wir kreuz und quer durch die gesamte Region gondelten und einen Unfall hatten, als wir am 10. Mai 1981 nach Villard-de-Lans hinauffuhren. Ich trug eine Gehirnerschütterung samt Verlust des Bewusstseins davon. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wen ich gewählt hatte und musste ein paar Tage im Universitätskrankenhaus von Grenoble verbringen. Darauf folgte eine kurze Radfahrperiode, bevor er dann sein erstes neues Motorrad kaufte. Die illustre Suzuki Savage 650, an der er den Chopper-Charme und den entspannten Fahrstil liebte und die ich im Sommer 1999 verkaufen musste an einen jungen Mann aus Chambéry, dem ich den Grund, warum ich mich von ihr trennen musste, nicht verraten wollte. Und dann gibt's da noch all die Motorräder, die ich vergessen habe, die eins nach dem anderen gestohlen wurden oder Probleme mit der Versicherung machten und Gegenstand von Gesprächen waren, die ich hier und da aufschnappte und die mir erlaubten, ein wenig von dem ziemlich faszinierenden Fachvokabular mitzukriegen, während Claude sich in ihnen als Mann gab, der Autos ablehnte, nicht zu viel Platz beanspruchen wollte, jegliche Zwänge verabscheute, vor allem den, in Staus gefangen zu sein. Nicht zu reden von seinem Widerstand gegen die Mautstellen auf den Autobahnen, die er immer umfahren hat, ohne seinen Obolus zu leisten, den er als Beleidigung empfand.
Melanie Straub mit der 8. Folge aus dem Roman Schnellleben von Brigitte Giraud in der Übersetzung von Michael Kleeberg. Das Buch ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen, das Hörbuch bei Speak Low. Die heutige Folge können Sie nachhören online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Die Ampelregierung hat eine Einigung im Haushaltsstreit erzielt. Wie das ARD-Hauptstadtstudio erfuhr, sollen Details am Mittag im Bundeskanzleramt verkündet werden. Hans-Joachim Viehweger in Berlin fasst zusammen, was bislang bekannt ist.
Nun, es gab erneut Gespräche von Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner im Kanzleramt, offenbar bis in die Nacht hinein. Nach Spiegelinformationen hat Habeck dann um 16:45 im Chat der Grünen-Fraktion geschrieben: Die Verhandlungen sind jetzt fertig, habt noch ein bisschen Geduld, bis die Details veröffentlicht werden. Derzeit sieht es so aus, dass auch wir uns bis 12 Uhr gedulden müssen. Die Statements von Scholz, Habeck und Lindner dürften nach der Kabinettssitzung und vor der Regierungserklärung von Scholz im Bundestag stattfinden. Bei dieser Regierungserklärung soll es ja eigentlich um den anstehenden EU-Gipfel gehen. Aber es zeichnete sich gestern schon ab, dass Scholz seine Reise nach Brüssel nicht ohne eine Einigung im Haushaltsstreit antreten wollte. Auch die Unionsfraktion und die